do the words of your songs mean to you? I mean, you don't write love songs, do you?
I try to write about small things. Paper, animals, a house. Love is kind of big. I have written a love song, though.
Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
Herzlich willkommen zum Comeback des Track 17 Podcast. Vielleicht habt ihr unsere kurze Teaser-Episode vom Donnerstag gehört oder seid über einen ausgeklügelten Algorithmus auf der Podcast-Plattform eurer Wahl auf uns aufmerksam geworden oder kennt uns noch aus den ersten beiden Staffeln, die wir bis vor einem Jahr veröffentlicht haben und habt uns vielleicht sogar schon 13 Folgen lang begleitet, so oder so. Schön, dass es weitergeht und schön, dass ihr zuhört. Bei mir ist selbstverständlich wieder Albert Koch, Redakteur des Musikexpress. Hi Albert.
Hallo Christopher.
Genau, der bin ich. Ich bin Christopher Hunold. Ich schreibe auch über Musik und finde, es gibt wirklich nichts Schöneres, als darüber zu reden, zu schreiben, sie zu spielen und natürlich auch zu hören. Und wer das mindestens so ähnlich sieht, ist hier sehr gut aufgehoben. Nochmal kurz zu dem Podcast selber. Wir versuchen hier eine Art helfende Hand im Release-Dschungel zu reichen und empfehlen aktuelle Platten und Tracks, stellen in den Review-Folgen 5 Stück davon ausführlich vor und haben eine Playlist auf Spotify, die ganz originell Track 17 Playlist zum Podcast heißt, die wir jedes Mal mit genau 17 aktuellen Tracks ergänzen. Außerdem, das ist eine Neuerung, die ihr dann später mal mitbekommen werdet, wird es Feature-Folgen geben, in denen wir über ein ganz bestimmtes musikalisches Thema eine Sendung lang reden. Albert, wir waren jetzt ein Jahr nicht drauf, da ist eine ganze Menge passiert. Dafür sind wir jetzt wieder da und haben aber eine Rubrik, über die wir am Anfang jeder Sendung sprechen. Und zwar, was hast du als letztes gehört? Was war das bei dir?
Ich habe als letztes gehört All About Eve. Das ist Sound von PJ Harvey. Der Soundtrack zu einem Theaterstück in London, das nach dem Hollywood-Film aus den 50er Jahren, All About Eve, mit Bette Davis, glaube ich, gemacht wurde. Und das ist so ätherische Soundtrack-Musik. Also klingt überhaupt nicht so wie PJ Harvey. Und in dem Theaterstück spielt Gillian Anderson, die wir ja alle noch aus Akte X ganz gut kennen.
Dana Scully.
Ja, yeah. Und die singt auch bei einem Lied. Die hat ja früher schon mal irgendwie eine Single rausgebracht. Und
echt, tatsächlich?
Ja, in 90ern. Und das kann die ganz gut. Und das habe ich gehört.
Bei mir war es eine Art Compilation, eine Art Best-of. Und zwar heißt die Movies for Ears und ist von Ella Orleans, wenn man sie so ausspricht. Hast du von der schon mal was gehört?
Keine Silbe.
Dann bist du hier richtig. Orleans ist eine Art polnische Weirdo-Pop-Underground-Musikerin, die dir mit Sicherheit gefallen dürfte, die seit einigen Jahren unter jedem Radar vor sich her musiziert, auch unter meinem Radar auf jeden Fall, und hat jetzt eine kleine Retrospektive bekommen von dem Label Night School Records. Das ist der Labelpartner von Molly Nilsson, daher kenne ich das Label überhaupt und darüber habe ich auch Ela überhaupt kennengelernt. Und das ist sehr schön obskure Popmusik in ganz großen Anführungszeichen, also sehr verrauschter, kafkaesker, 60er Bizarro-Pop, der auch einem Arthur Russell hätte gefallen sollen. Mhm. Und die Platte hatte ich auch jetzt wirklich schon seit knapp einem halben Jahr gesucht, die war wohl relativ schnell ausverkauft oder es gab auch relativ wenig davon, bis ich dann vor ungefähr einer Woche nochmal danach gegoogelt habe und feststellte, es gibt tatsächlich mehr oder weniger hier ums Eck bei mir einen neuen Plattenladen, der behauptet, diese Platte zu führen. Und das tat er auch. Und dann habe ich sie freudestrahlend 5 Minuten vor Ladenschluss noch in einer sehr schönen Plastiktüte nach draußen getragen. Und habe mich sehr darüber gefreut. Und die kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Das ist halt eine Zusammenstellung der eher zugänglicheren Stücke von Ela aus ihren 4 oder 5 Studioalben, die sie so zwischen 2002 und 2011 oder 12 oder so aufgezeichnet hat. Die Alben selber habe ich noch gar nicht gehört, weil ich halt immer noch sehr in dieser Compilation selber drin bin und das sind, glaube ich, auch irgendwie einige Songs, 15, 16 oder so. Und das lohnt sich definitiv. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, auch dir. Gibt es auch auf Spotify, also gerne mal reinhören. Ella Orleans, Movies for Ears.
Hör ich mir auf jeden Fall mal an.
Jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich diesen Podcast auszeichnet, und zwar die Platten des Monats, die wir besprechen. Da haben wir 5 Stück von und wir würden mal anfangen mit einem Musiker, den wir beide, glaube ich, verdammt gut finden und das auch schon eine verdammt lange Zeit. Und zwar Floating Points. Das stimmt doch, oder? Da können wir uns doch beide drauf einigen.
Wir können uns ja auf viel einigen, aber auf Floating Points können wir uns auf jeden Fall sehr einigen.
Ich glaube, so neben Fortet, Burial und natürlich Actress, den wir bislang noch gar nicht genannt haben, stimmt, obwohl wir schon seit fast 5 Minuten aufzeichnen, ist es, glaube ich, so einer der ganz Großen für uns. Ja. Und der hat jetzt ein neues Album rausgebracht, obwohl er eigentlich nicht unbedingt so ein klassischer Albenkünstler ist. Vielleicht kurz zur Einordnung, Floating Points, das ist Sam Shepard. Das ist ein britischer Produzent, der ist Labelbetreiber, unter anderem auch von einem sehr, sehr tollen Reissue-Label. Ich glaube, Melodies International oder so heißt es, auf dem nur absolute Wahnsinnsplatten herauskommen. Ist dementsprechend auch ein sehr geschmackssicherer DJ. Also ich glaube, jede Session, jedes Mixtape, jeder Podcast etc., der wird fleißig heruntergeladen und genamed-ID'd, wo es nur so geht. Und ja, der Mann hat übrigens auch einen Doktor in Neurowissenschaften. Und für mich ist er seit knapp 10 Jahren ein wirklich sehr wichtiger Fixpunkt in meinem musikalischen Kosmos. Ich habe Ende 2009 nämlich den Track Love Me Like This gehört. Das ist eine der ersten Platten, die auf seinem Eglo-Label herauskam. Und der hat für mich so eine neue Komponente zu dieser ganzen jungen Produzentengarde dazu ergänzt. Und zwar so Sachen wie Soul, Boogie, Funk. Das war für mich relativ neu in dieser ganzen Dubstep, Bass, Post-Dubstep-Welle, in der ja so viele sehr schlaue und talentierte Produzentinnen und Produzenten aufkamen. Und er hat mich, und die mich in die Hand genommen haben oder an die Hand genommen haben und in sehr, sehr dunkle Keller führten, in denen halt reihenweise Musik gespielt wurde, die mich wirklich wahnsinnig geprägt und beeinflusst hat. Der Mann hat sehr viele Zwölfer rausgebracht, sehr schlauen Haus, eine großartige Single nach der anderen. Und dann ging es so ein bisschen, wenn man es böse mit ihm meint, so in die Mucker-Richtung. Da wollte jemand ein Album in ganz großen Buchstaben haben. Und das Ergebnis war ein gutes, aber für mich persönlich weniger emotionales Werk. Elenia, würde ich es aussprechen, hieß es. Und ich glaube, seine 14. oder 15. Platte ist das jetzt, ist das offiziell 2. Album und heißt Crush. Und das führt uns viel näher an diese vertrackte, rhythmisch komplexe IDM-Bass-Garage-Suppe zurück. Und das könnte meiner Meinung nach keine bessere Entscheidung gewesen sein. Siehst du das auch so oder stehst du eher auf den anderen Floating Points?
Ich stehe eigentlich auf alle Floating Points. Elena, muss man sagen, war ja eigentlich ein Jazz-Album mit so ein paar elektronischen Untertönen. Und das wollte halt einfach mal ausprobieren. Ich find's gut, aber ich find Crush, ich find's besser. Wobei ich nicht der Meinung bin, so wie es auch angekündigt wurde vom Label, hey, jetzt geht er wieder zurück, jetzt ist er wieder wie früher. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
Nee, das zeigen, glaube ich, alleine diverse beatlose Stücke, die da so rumwuseln auf der Platte. Denn ich meine, die Tracks, die man vorab gehört hat, unter anderem das wirklich sensationelle Last Bloom, was für mich einer der Tracks des Jahres ist, unter anderem mit einem extrem tollen Video ausgestattet, das ist so ein bisschen die Geschichte, die einen vielleicht auf die falsche Fährte hat führen können. Aber es gibt ja wirklich einige Songs, die eigentlich sehr gut andocken an dem, was er vorher gemacht hat. Aber auch so Tracks wie dieses Anasik Modular, toller Name, dieses total zittrige Ding, was für mich, auch wenn es ja ein Easy Shot ist, so sehr in so eine FX-Twin-Richtung geht mit diesem Shuffle-Beat oder Tracks wie Environments, wo ich auch Ortega ein bisschen raushöre, das ist schon echt super. Und das funktioniert für mich, wenn du wirklich ein Album als Album denkst und nicht als Zusammenfassung deiner letzten EPs oder Tracks oder wie auch immer, dann funktioniert Crush echt richtig gut, weil ich glaube, dass es dann in dem Sinne auch zur richtigen Zeit gekommen ist, wo er sich das andere so ein bisschen mal von der Seele gespielt hat, was er ja auch da nicht zum ersten Mal gemacht hat. Er hat ja auch das Floating Points Ensemble schon vor fast 10 Jahren. Und da hat er einfach einen sehr, 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 sehr guten Job gemacht. Ich muss sagen, bei Crush ist das bei mir so ein bisschen so, ich bin halt wirklich froh, dass er wieder ein bisschen mehr in diese Richtung gegangen ist, weil ich sagen muss, dass ich das letzte Album bestimmt seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr angerührt habe. Hörst du das noch oft?
Ich habe es neulich wieder angehört im Vorfeld der Veröffentlichung von dem Album, weil ich auch nochmal den Vergleich hören wollte. Ja. Aber was ich zu Floating Points sagen kann, Floating Points ist ja nicht nur Produzent und DJ, er ist ja auch ein crazy Plattensammler. Also der muss ja eine wahnsinnige Plattensammlung haben und der hört halt auch die unterschiedlichsten Musikrichtungen, also irgendwelche afrikanische Volksmusik und alles Mögliche. Und das hört man seinen Produktionen an. Er lässt sich natürlich auch beeinflussen von dem, was er hört. Deswegen ist es auch nicht so leicht zu deuten, was er macht. Also auf Crush, da gibt's Tracks, die klingen wie moderne klassische Musik, ich habe den Titel natürlich jetzt nicht parat, der Opener Falaise heißt der. Und was ich hinterher erst erfahren habe, weil die Informationspolitik ist immer so ein bisschen komisch, ein Streichquartett spielt auf vier Tracks. Also es ist nicht nur sein Fuhrpark an Modular-Synthesizern und Software. Er hat auch wieder richtige Musiker in Anführungszeichen. Also es ist schon ein sehr, sehr komplexes Werk, das man immer wieder neu anhören kann und immer wieder neu entdecken kann.
Du hast ja auch eine Review geschrieben für den Musikexpress und da hast du einen Modular-Synthesizer hervorgehoben. Welche Rolle spielt der für das Album? Was würdest du sagen? Das war dieser Buchler oder Buchler Modular-Synthesizer, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht.
Buchler. Ja. Und der hat halt einen sehr charakteristischen Sound. Ich kann ihn gar nicht beschreiben, aber wenn ich ihn höre, weiß ich, das ist ein Buchler-Synthesizer. Und bei den Tracks, bei den Synthesizer zu hören sind, ist er immer im Vordergrund. Also das ist praktisch das Hauptinstrument für dieses Album.
Du würdest auf jeden Fall sagen, ein Jahreshighlight und jeder sollte es gehört haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde vielleicht noch ganz kurz andocken bei Floating Points, nämlich meine absolute Lieblingsplatte und für mich auch eine der besten Platten des gesamten Jahrzehnts ist seine erste richtige Doppel-EP, von der ich damals dachte, das wäre das, was einem Album von ihm am nächsten kommt, weil ich gar nicht erwartet hätte, dass er mal eins aufnimmt. Und das ist Shadows aus 2011. Und die Platte hat bei mir einen Legendenstatus inne. Und wer sich noch nicht so sehr mit Floating Points beschäftigt hat, hört bitte auf jeden Fall Shadows aus dem Jahr 2011.
Ja, jetzt kommt eine Band, die, glaube ich, auch schon ein- oder zweimal erwähnt worden ist in den Folgen bisher. Chromatics. Ich kann, glaube ich, auch sagen, dass das eine Band ist, auf die wir uns beide einigen können, oder?
Definitiv, ja. Auch eine, die ich vor dem Drive-Hype, sage ich mal, damals auch schon mitbekommen habe und die für mich immer so eine gewisse Sonderstellung eingenommen hat, auch in ihrem Sound, der mittlerweile dann natürlich sehr viele Nachahmer gefunden hat. Aber wenn man dann in diesen Sound steigen möchte, dann bleibt man doch gerne bei den Chromatics. Und die haben jetzt nach 7 Jahren mal wieder ein Album rausgebracht. Aber es ist irgendwie, hat man das Gefühl, es ist gar nicht 7 Jahre her, weil alle paar Wochen irgendein merkwürdiger Release erscheint. Und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, ob du mir erklären kannst, was hinter dieser sehr bizarren Release-Politik der Chromatics steckt.
Ich kann es auch nicht erklären. Also diese Vielveröffentlichung von EPs liegt natürlich daran, dass Johnny Jewel, der Chef der Chromatics und der Chef des Labels Italians Do It Better, ein Workaholic ist, dass er nicht nur Chromatics hat, er hat noch 3 andere Bands laufen, er macht Solo-Platten ohne Ende. Ich glaube, dass der einfach nicht anders kann, als Musik rauszubringen, Musik zu produzieren, Musik rauszubringen. Und er hat, glaube ich, auch sehr viel Spaß, die zu verpacken. Also wenn man die ganzen 12 Inches und Alben sieht, die das Label rausbringt, dann ist das alles sehr liebevoll. Also ich finde, dass diese bonbonfarbene Ästhetik der Platten, die dann natürlich auch noch auf farbigen Vinyl sind, wenn's geht, dass die sehr schön die Bonbonfarben der Musik der Chromatics widerspiegeln. Und wir hatten ja auch schon mal kurz über Diatomy gesprochen, was ja eigentlich der Nachfolger von Kill for Love hätte sein sollen. Ein Album, das aufgenommen wurde und das Johnny Jewel dann eingestampft hat. Also es gibt Fotos von den fertigen LPs und er hat die angeblich eingestampft nach einer Nahtoderfahrung. Und Dear Tommy ist jetzt schon sowas wie ein legendäres, nie veröffentlichtes Album. Und man hat gedacht, dass eben Dear Tommy der Nachfolger von Kill for Love werden würde. Und dann kam dann quasi über Nacht Closer to Grey erstmal digital. Und ich glaube, am 13. Dezember kommt die Vinyl- und CD-Version raus. Das Album ist natürlich musikalisch typisch Chromatics, also wer diesen Sound mag, diesen Mix aus Synthie-Pop und Dream-Pop und Italo-Disco und Ambient, der wird die sofort erkennen. Ich finde das Album gut, obwohl ich glaube, dass es eher ein kleineres Album ist im Vergleich zu Kill for Love, weil Kill for Love war ein Monument, möchte ich mal sagen.
Es ist ja auch doppelt so lang, ne?
Stimmt, ja.
Also ziemlich genau doppelt so lang, ja.
Und das war ein Monument, was natürlich auch Maßstäbe gesetzt hat innerhalb des Chromatics-Kosmos. Aber auch wenn Closer to Grey kleiner ist, in Anführungszeichen, ist es nicht schlechter als Kill for Love. Es ist ein gutes Album, finde ich.
Ja. Sie kam mit, eigentlich sprechen wir natürlich über Closer to Grey, aber man kommt ja nicht umhin, dann aber auch über die Meilensteine zu sprechen. Und ich weiß halt noch, dass bei Kill for Love, das hatte ja damals auch schon eine super lange Verspätung hinter sich. Ich erinnere mich irgendwie daran, dass es auch schon 2011 hätte erscheinen sollen und kam da, glaube ich, März, April oder so 2012. Und das kam natürlich zum richtigen Zeitpunkt, ein Jahr nach Drive und ein Jahr nachdem dieser ganze Style und diese 80er Neon und Synthie-Pop und Synthwave-Ästhetik so langsam in den Mainstream gesickert ist. Da war natürlich, kam Chromatics, die passen natürlich perfekt da rein und das halt auch noch einige Jahre bevor dann ihre Twin Peaksisierung vorangeschritten ist und sie ja teilweise dann ja auch sogar in der dritten Staffel aufgetreten sind. Ja. Und man kann ihnen vielleicht vorwerfen, dass ja, in ihrer ganzen Twin-Peaksigkeit und Nicholas Winding-Refn-igkeit auch sie schon irgendwann in dieser H&M-igkeit angekommen sind und das Ganze so ein bisschen beliebiger wird. Damit will ich halt eigentlich nur sagen, dass Chromatics, wie aber auch alle B-Bands von Italians Do It Better, die ja eigentlich auch fast alle aus Johnny Jewel und dann jeweils plus eins und plus zwei bestehen, so ein bisschen wie eine eigene Parodie klingen könnten. Also ich höre da vielleicht schon irgendwann mal die Gefahr raus, aber gleichzeitig frage ich mich halt, ob diese wirklich bedingungslose Konsequenz in diesem ganzen Stil und den Sounds und dieser Ästhetik nicht eigentlich schon wieder das Respektskonto auffüllt, weil ich das irgendwie gut finde, dass sie das so komplett durchziehen und auch den Kitsch nicht umfahren, sage ich mal, sondern einfach mitten reinspringen und das finde ich super und das ist halt so Musik, die ganz bewusst auch diesen Soundtrack-Charakter denkt. Das ist ja eigentlich so eine Klischee-Phrase für jeden Musikrezensenten und jede Rezensentin, wenn man sagt, ja, das ist ein Soundtrack für einen Film, den es gar nicht gibt. Aber ich glaube, bei Italians Do It Better und gerade Chromatics ist das ja was wirklich bewusst gesucht wird. Und es gab doch auch mal irgendwie ein Album, was er noch veröffentlicht hat, was als Soundtrack sogar gedacht war oder so. Irgendwas gab's doch. Und das finde ich halt alles dann doch sehr glaubhaft und selbst bei, nicht mal bei schwächeren Alben, Closer to Grey ist ein gutes Album, aber halt eins, was vielleicht nicht direkt diesen wahnsinnigen Impact hat wie Kill for Love. Und ich würde ganz gerne noch über das Thema Cover sprechen und nicht Albumcover, sondern Songcover. Das ist ja was die auch ganz gerne machen. Das gab's ja auch auf Kill for Love, das gibt's ja eigentlich schon immer, eigentlich auf jeder Chromatics-Platte. Und vor ein paar Jahren gab's doch auch Girls Just Wanna Have Fun, was ich sensationell finde als Cover. Und direkt, also die Eier muss man auch mal haben, als Opener für das neue Album haben sie sich wieder was ausgesucht und zwar auch gar nicht was Obskures, sondern sind voll auf die 12 gegangen. Wofür haben sie sich denn da entschieden?
Sie covern The Sound of Silence von Simon & Garfunkel, also Hello Darkness, My Old Friend. Man muss sagen, sie covern immer die most offensichtlichen Songs. Also sie haben auf Kill for Love, Neil Young, Hey Hey My My gecovert. Sie haben
was super war.
Ja, sie haben Bruce Springsteen gecovert. Aber also kein normaler Mensch käme auf die Idee, Simon & Garfunkel zu covern, weil er denkt, das ist so eine offensichtliche Wahl und es ist so abgenudelt und so totgenudelt. Und aber sie schaffen es dann doch wieder, den Song zu einem Chromatic-Song zu machen. Das ist unvorstellbar, finde ich.
Aber darf ich dich was fragen? Was ist eigentlich dein Lieblingsobst?
Natürlich Orangen. Warum fragst
Orangen?
Du?
Orangen, das trifft sich ja ganz
warum
wunderbar.
Warum fragst du?
Naja, vielleicht, weil wir jetzt über eine Platte sprechen möchten, die ich so unglaublich wahnsinnig und verrückt und großartig finde und die eigentlich doppelt das Wort Orangen mitbringt. Es handelt sich nämlich um ein australisches, wohlgemerkt du, namens Die Orangen, mit ihrem zweiten Album, das da heißt Zwei Orangen. Das kann man mal so machen. das ist Musik, die wirklich ein Himmel ist für alle, die so exotische, dubbige Krautmusik mögen, die aber im Genreladen auch mal, ja, ihr Gesicht in die Sorten Cold Wave und Dream Pop getunkt haben. Und Musik, die es so eigentlich gar nicht geben dürfte, aber für mich ganz wunderbar zusammenpasst. Teil dieses Duos ist unter anderem der von mir auch geschätzte Chris Bahar, der solo auch regelmäßig EPs macht, die irgendwo zwischen ja Industrial, Cold Wave und Postpunk herumstromern. Und das ist ein großartiges Album. Das ist die Musik, die so langsamer als nötig, sage ich mal, in Richtung Oase reitet. 62 Minuten, glaube ich, geht's insgesamt. Das ist so wabernde, psychedelische, unglaublich starke und in ihrer Verschrobenheit auch tanzbare Musik, die ich jetzt echt gerade rauf und runter höre. Das erste Album ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Ich kannte Chris Bahar eher so solo, hab dann aber vor einigen Monaten den Song Sonne gehört, den es einmal in einem Radio-Edit gibt, wie man das bei Spotify ja so macht, aber dann natürlich auch in der eigentlich wahren 9-Minuten-Version. Und das ist so ein geiler, fruchtiger Ritt in den Wahnsinn. Großartiges Album. Was hast du beim ersten Mal hören gefühlt, als du das gehört hast? Das würde mich mal interessieren.
Also ich habe schon beim ersten Track, Wires in the Outback heißt der, habe ich schon sehr viel Sachen gefühlt. Das ist ja so eine Art psychedelischer Fuzz-Rock. Also und der geht da irgendwie voran und dann denkt man, ja, okay, wahrscheinlich wird jetzt das ganze Album so sein. Und natürlich ist das ganze Album ganz anders. Also es ist schon in dieser psychedelischen Weirdo-Richtung, aber eigentlich ist jeder Track ganz anders. Crazy. Und ich habe bei dem Bandnamen Die Orangen, die mir vorher auch noch nichts gesagt haben, auch erstmal aufgemerkt, weil ich dachte, okay, was könnte das sein? Irgendwie Hamburger Schule oder sowas, aber das traue ich dir dann auch nicht zu, dass du eine Hamburger Schule Revival Band in den Podcast trägst.
Aha.
Nee, das traue ich dir nicht zu.
Jetzt fühle ich mich herausgefordert für die nächste Ausgabe.
Und ein total crazy Album.
Das passt musikalisch ganz wunderbar zu zwei meiner großen Favoriten der letzten Zeit. Zum einen mein Song 2018, das war nämlich 2000 Elefanten von Die Wilde Jagd, an den ich mich teilweise erinnert fühlte. Und zum anderen an ja diese neue Düsseldorfer Weirdness, die ich gerade ganz gerne höre. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Neuzeitliche Bodenbeläge gehört hast. Oder Lifestyle West, das sind so bei Neuzeitliche Bodenbeläge, da singt doch, ich glaube, war es Beat, 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 so eine deutsche Indie-Kombo der früh 10er Jahre oder so, der ist da mittlerweile gelandet. Und das Leben heißt die EP von den Bodenbelägen und das finde ich so genial. Und das spielt für mich genau in diese weirde, verschwitzte, dschungelige, ja, Kraut-Dub-Ecke rein. Und sowas kann man doch einfach nur gut finden, behaupte ich mal. Und was man vielleicht noch sagen könnte, released wurde das auf Malka Tutti, was so ein schönes Off-Label ist, auf dem jetzt vor kurzem auch das Debütalbum in Anführungszeichen von Charivari erschien, die Band von Sophia Kennedy. Und ich finde, da passt das alles ganz wunderbar hin und ist ein Album, was ihr euch definitiv anhören solltet.
Wir kommen jetzt zu einer Künstlerin, die auch schon Erwähnung gefunden hat im Podcast mit einer EP, glaube ich. Und auch schon öfters auf der Spotify-Playlist vertreten war. Carla Dal Forno. Ein italienischer Name, aber sie ist Australierin, hat lange Zeit in Berlin gelebt, wie so alle, und ist jetzt nach London umgesiedelt und hat ihr zweites Album veröffentlicht auf ihrem eigenen Label. Callista heißt das Label. Das Album heißt Look Up Sharp. Für mich ist Carla Dal Forno, auch wenn wir jetzt, also wir machen noch keinen Jahresrückblick und auch noch keinen Jahrzehntrückblick, aber für mich ist sie ein typisches Beispiel für eine Musikerin, die aus den 10er Jahren nur kommen kann, weil sie die unterschiedlichsten Stile vereint und zumindest theoretisch auch aus einer Bassmusik-Ecke herkommt. Also sie verwurstet ja sämtliche Sachen von Post-Dubstep, Ambient, Dream Pop, der ja auch sehr, sehr groß war in den ausgehenden Nuller und frühen Zehnerjahren, und macht da einen minimalistischen Avantgarde-Pop, der eigentlich keine Vergleiche zulässt. Und witzigerweise kam das Album mit einer Presseinformationsschrift ihres Labels, wahrscheinlich hat sie selber geschrieben, und die war gespickt von Vergleichen von Bands. Wenn du die Presseinfo gelesen hast, ist der schwindelig geworden. Also wahrscheinlich hat sie versucht, im Vorfeld sämtliche den Journalisten das den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit die ihre Musik nicht mit irgendwas vergleichen, und hat dann irgendwie 50 Bands und 50 Künstler genannt. Eine Band ist genannt worden, und da finde ich den Vergleich offensichtlich. Young Marble Giants.
Total, ja.
Die ja für mich auch einen wahnsinnigen Einfluss auf die XX hatten. Ein Trio aus Wales mit einem Album 1980 bei Rough Trade erschienen. Und nicht so sehr, was die Songs betrifft oder das Genre, weil Young Marble Giants waren Indie im weitesten Sinne, sondern was diesen krassen Minimalismus betrifft und die Ruhe, die Stille und so. Also das ist ein sehr beeindruckendes Album, das natürlich auch wieder nicht von der Mehrheit der Menschen geschätzt werden wird.
Ich befürchte es auch nicht, aber das ist ja auch Musik, die es nicht unbedingt darauf anlegt. Das auch. Ja, du hast mal wieder viele richtige Sachen gesagt. Auch, ja, natürlich, dass wir sie schon einmal hatten vor knapp 2 Jahren mit ihrem für mich bislang besten Release, der EP Garden oder so hieß sie, glaube ich, Garden EP. Und was ich ganz toll finde an dem Album ist so ein bisschen dieser Kontrast zwischen dem Vortrag und der Musik und teilweise dem Inhaltlichen. Also, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist der Song So Much Better, der ja auch schon auf einer 7-Inch von einem halben Jahr rauskam, der für mich, und ich hoffe, da wirst du mir zustimmen, für mich so ein bisschen die Lo-Fi-Version von Smile von Lily Allen ist. Ja. Inhaltlich vor allem. Ja. Denn sie singt ja so Dinge wie So if I think about the time we spent together, I'm happy that you're still the same and I am so much better. Und da gibt's natürlich auch noch ein paar vielleicht krassere Beispiele etc., aber ich finde das sehr schön, so eine Art Post-Break-Up-Song, den sie so großartig vertont hat, und dieses sehr kühle und zurückgesetzte, das passt mir alles ganz wunderbar und erinnert mich dann zum Beispiel an Musikerinnen wie Karen Marks, die ich jetzt seit ein paar Jahren kenne und schätze aus den 80er Jahren, und sie hat auch auf dem Album so ein bisschen wieder das Muster auch des ersten Albums verfolgt, dass sie auch immer mal wieder instrumentale Stücke dazwischen packt, die zwischen den Besungenen auftauchen. Und für das Update unserer Playlist hast du dich ja für den Song Hype Sleep entschieden. Mhm. Das ist ja ein Song, der bewusst auf ihre Stimme verzichtet und halt sehr, sehr minimalistisch repetitiv ist. Da würde mich interessieren, warum hast du dich für den Song entschieden? Warum ist das für dich der Favorit?
Weil er auch innerhalb der Tracklist irgendwie eine Sonderstellung einnimmt. Das klingt fast wie ein Stück neoklassische Musik. Hm. Und hat auf der anderen Seite auch wieder diese Monotonie in sich. Sie arbeitet ja sehr mit vermeintlich monotonen Passagen, die immer wieder wiederholen. Also das bei dem Stück habe ich aufmerken müssen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Hm.
Und wir haben ja bei den Chromatics schon über das Thema Cover gesprochen. Das kann Carla Dalfone ja auch ganz gut. Sie hat dem Thema ja sogar eine eigene EP im vergangenen Jahr gewidmet. Die Top of the Pops EP, die hast du auch gehört, ne?
Ja, ja.
Da hat sie ja unter anderem Summertime Sadness von Lana Del Rey gecovert. Wie fandst du das?
Also ich fand die Auswahl schon mal merkwürdig gut. Und auch die Art, wie sie die Sachen umgesetzt hat. Das ist ja nur auf Tape erschienen und die bei ihren Konzerten verkauft wurden, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, man kann sie streamen, aber physisch ist sie tatsächlich nur auf Tape erschienen, ja. War eine ganz, ganz hübsche Idee. Also gerade sowas wie Summertime Sadness hat, finde ich, durchaus gewonnen durch die Version von Carla. Okay, das letzte Album, über das wir heute sprechen, kommt auch von einer Musikerin, die wir schon einmal in der Sendung hatten, da allerdings unter ihrem eigenen Namen, Maya Jane Coles, die jetzt als Nocturnal Sunshine ihr, korrigier mich, wenn ich falsch liege, zweites Album veröffentlicht hat.
Vollkommen richtig.
Es heißt Full Circle Und du warst von der letzten Maya Jane Coles im Podcast ja sehr angetan, hast sie auch vorgestellt. Ich fand es so eher mittelgut. Das war jetzt nicht unbedingt die Art von House, die mich langfristig umhaut oder begeistert. Und ich finde, sie kann es als Nocturnal Sunshine, wenn sie ein anderes Feld beackert, für mein Befinden echt noch viel besser. Das ist für mich ein sehr britbassiges Album, was so ein bisschen das Konzept verfolgt, die 10er Bassmusik mit Trap, Grime und Rap zu vermählen. Und das, finde ich, kriegt sie wahnsinnig gut hin. Das erinnert mich teilweise, also Gravity, das klingt für mich wie ein Burial-Remix des Jamie Woon-Covers von Wayfaring Stranger, falls das noch einer kennt. Oh, ja. Was ich aber ganz großartig finde. Dann erinnert mich das Album so ein bisschen an eine Platte von Breakage. Und die kam 2010 raus, ich glaube Foundation oder so hieß es, auf dem er auch sehr, sehr viele dieser Bass- und Dubstep-Spielarten vermengt hat, ohne dass das Ganze aber so einen Compilation-Charakter hatte. Und das, finde ich, kriegt sie hier auch sehr gut hin. Es ist ein sehr Hip-Hop-lastiges Album, das spricht auch für die Gäste, die sie mitgebracht hat, unter anderem Gangsta Boo, das erste weibliche Mitglied der 3-6 Mafia. Dann ist auch Catnap dabei, die wir ja beide sehr mögen, die ja vor kurzem auf Monkeytown ein zu kurzes, aber sehr gutes Album veröffentlicht hat. Und ich finde diese ganze Attitüde, dieses bisschen dreckige, dunkle, das finde ich einfach total gut. Und ich habe auch eine Rezension von dir dazu gelesen und kann mir nur vorstellen, dass du das so ähnlich siehst.
Ja, also ich muss erstmal sagen, ich finde fast alles, was sie macht, gut, sowohl unter ihrem eigenen, unter ihrem echten Namen, auch als Nocturnal Sunshine. Nur ich bin dann immer begeistert und höre mir das nicht mehr an. Ich weiß, das ist ein großer Fehler. Also ich werde mir heute Nachmittag dieses Album noch mal in aller Ruhe anhören. Ich finde auch, dass es eigentlich ein Hip-Hop-Album ist. Also das hat so viel Hip-Hop-Einflüsse, aber nicht so Hip-Hop, wie man ihn kennt, wenn man die ersten 10 Plätze der deutschen Albumcharts sich anschaut, sondern das ist schon
Streaming-Charts meinst du?
Genau, die Streaming-Charts. Das ist schon ja eine auch wieder eine Erweiterung der 10er Jahre Bassmusiken, also mit einem sehr, sehr deutlichen Hip-Hop-Einschlag. Und was sie auch macht, ist, dass sie trotz allem noch experimentell ist. Also es gibt ganz, ganz weirde Tracks, die mit weirden Effekten aufgeladen sind. Aber es ist, auch was du sagst, stimmt, es ist, es hätte leicht wie eine Compilation klingen können, indem sie 12 unterschiedliche Tracks nebeneinander stellt. Aber irgendwie hat das alles einen Zusammenhalt. Es wird von irgendwas, was ich noch nicht ergründet habe, zusammengehalten und wird dadurch ein Album.
Ja, dieses Gorillas-Phänomen. Klatsch mal 20 Gäste drauf und dann mach mal so ein bisschen. Das umschifft sie ja echt ganz gut. Auch einfach dadurch, dass sie ja teilweise auch, wie bei Gangsta Boo, Feature-Gäste auch zweimal auftreten lässt oder so. Mein Favorit, was auch auf die Playlist kommt, ist der Track You and Me. Den gibt's auch schon seit ein paar Monaten. Der kam, glaube ich, auch als 12-Inch raus. Das ist ein sehr schöner Club-Roller. Und was mir auch noch aufgefallen ist bei dem Track To the Ground, heißt der, glaube ich, was ich halt auch ganz schön finde und was an diese dreckige Form des Hip-Hop andockt ist, auch wenn das dann eher eine glattpoliertere ist, dass es für mich so wirkt, als wäre der Mid-2000er Timbaland vor seinen Alben, die er mit Justin Timberlake und Nelly Furtado gemacht hat, als hätte er da irgendwie Urlaub in Croydon gemacht und wäre in so ein paar Dubstep-Läden versickert und wäre dann nach Hause gefahren und hätte gedacht, komm, jetzt machen wir mal ein paar Alben. Ich finde, das ist so eine sehr schöne Connection davon. Und es ist ein echt gutes Album geworden, was jetzt überhaupt, finde ich, so gegen Ende des Jahres wurde 2019 nochmal gehörig aufgewertet. Also wenn man mal guckt, was jetzt nochmal kam mit den Orangen, mit Nocturnal Sunshine, dann gab es ja jetzt noch einen Doppelpacker von Andy Stott und was nicht sonst noch alles. Und es kommt ja sogar noch ein bisschen was. Also ich glaube, da können wir uns echt nicht beschweren. Aber die Platte, die hört euch auf jeden Fall mal an.
Öfters als einmal.
So, dann kommen wir jetzt am Ende nochmal zu unserer Playlist. Da wiederhole ich mich gerne nochmal. Es gibt bei Spotify eine Playlist, die heißt Track 17 Playlist zum Podcast. Also sollte man relativ leicht finden. Und da packen wir für jede Sendung 17 neue Songs drauf, ganz unserem Namen entsprechend. Unter anderem natürlich mit Tracks zu Platten, die wir hier besprochen haben. Zu Floating Points ist Last Bloom dabei. Bei den Orangen wahrscheinlich Sonne. Ich habe mich aber noch nicht ganz entschieden. You and Me von Nocturnal Sunshine. Albert hat sich entschieden für Hype Sleep bei Carla Del Forno. Und bei den Chromatics hast du dich für das Cover entschieden,
genau,
ne?
Ja.
Und was ich noch dazu gepackt habe, worüber ich ganz gerne sprechen möchte, ist The State of Mind, ein Track von Peabody, wird er ausgesprochen, aber PBDY geschrieben, den er zusammen mit Annika von Exploded View gemacht hat. Peabody ist ein Brainfeeder-Resident, kommt auch aus diesem ganzen LA-Umfeld und hat eigentlich noch nie wirklich ein Album gemacht. Und jetzt aber mit unter anderem mit Annika, aber auch mit dem Future Island Sänger zusammengearbeitet. Und gerade der Track mit Annika, den finde ich sensationell. Das ist so wunderbarer Dub-Trip-Hop, den man sich auf jeden Fall mal anhören sollte. Dann, damit wir wirklich mal über Actress gesprochen haben. Ja. Denn wenn wir Actress schon nicht dabei haben, dann doch bitte Musik, die so klingt wie er. Und ich finde, Le Tigre von Overmono ist absolut ein Actress-Klon hoch 10. Also ich finde die beiden Jungs sowieso großartig, aber hier haben sie sich natürlich gedacht, wen finden wir gerade gut? Actress, machen wir nach. Und der Track ist super, der musste auf jeden Fall drauf. Dann The Chap, das sind so meine absoluten Lieblings-Pop-Weirdos. Da kommt bald endlich mal wieder ein neues Album raus. Ein überraschend brachiales Elektroalbum, ohne jetzt zu viel zu versprechen, aber teilweise ist da richtig pratziger Techno drauf. Und P-Shore ist wunderschöner, kleiner, merkwürdiger, schiefer Popsong. Dann habe ich mir noch letztens gekauft das neue Album oder das erste Album, glaube ich, von Bella Boo auf Studio Bahnhus. Das ist ein sehr schönes Sunday Afternoon House-Album. Da gibt's den Tracks Can't Leave You Like This und natürlich Andy Stott, wir haben ihn gerade angesprochen, der letzte Track seiner neuen Doppel-EP Versi. Da kommt nächstes Jahr auch ein Album raus, was dann hoffentlich wieder so schön verschleppter Beton-Öltanker-Techno wird. Und worüber man eigentlich ja 5 Stunden lang sprechen müsste, ist der Warp-Geburtstag, 30 Jahre alt geworden. Noch nicht angekommen, Montag soll sie eingeliefert werden. Ich habe mir nicht die ganze Box bestellt, das kann ich nicht übers Herz bringen, aber zumindest die Boards of Canada Peel Session. Und da gibt's den ansonsten unveröffentlichten Track XYZ und der ist einfach so fantastisch. Da glaube ich, kannst du mir nur zustimmen, der ist mit auf der Playlist drauf. Und den bitte hören und lieben. Was gibt's bei dir noch zusätzlich?
Bei mir gibt's U-Bahn, auch eine australische Band mit einem deutschen Namen, die jetzt offiziell im Dezember ihr Debütalbum veröffentlichen. Das ist Weirdo No Way Funk Punk Pop. Das hat mich umgehauen. Dann habe ich Agnes Obel. Agnes Obel ist eine der Lieblingskünstlerinnen meiner Freundin und die hat mich durch permanentes Agnes Obel Playing weich gekocht. Und da kommt im Februar ein neues Album, das habe ich schon gehört und das ist schon sehr, sehr schön für alle Leute, ja, die ätherische, skandinavische Dream-Pop-Musik mögen. Dann habe ich noch drauf Caribou Home. Caribou hat einen Single veröffentlicht vor ein paar Wochen und es ist sehr stark anzunehmen, dass da auch demnächst ein neues Album kommt. Ist ja auch schon eine ganze Zeit her. Dann habe ich
5 Jahre, glaube ich.
Genau, ja.
Tatsächlich, ja.
Dann habe ich Angel Butt David. Das ist eine dieser neuen Jazz. Jazz in sehr vielen Anführungszeichen. Künstlerin auf dem
super Platte, ja.
Auf dem Label International Anthem, da könnten wir auch mal eine Sondersendung machen.
Und gerne.
Und das ist meine Platte des Jahres. Die kam schon im Februar raus, glaube ich. Ist jetzt aber erst richtig auf Vinyl veröffentlicht worden. Und das ist ein Wahnsinnsalbum. Also da fehlen mir die Worte.
So. Ja, ist wirklich gut. Ich habe es auch erst vor einigen Wochen kennengelernt, aber es ist echt sehr stark, ja. Okay, dann haben wir es auch geschafft. Die erste Folge nach unserem Comeback ist, ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich kann ankündigen, dass wir mit der nächsten Folge eine erste Feature-Sonderfolge an den Start bringen, worum es da geht. Das kann man eigentlich jetzt schon erzählen. Ich glaube, da kann man ruhig ein bisschen anteasern. Es geht, das ist so ein bisschen ein kleiner Vorgriff vielleicht schon auf eine Jahresendfolge, aber ganz allgemein möchten wir einmal über die ganzen neuen, großartigen britischen Bands sprechen, die so meistens mit dem Wort Black anfangen, wie Black Midi, Black Country New Road oder auch Squid, die alle was mit Speedy Wonderground, diesem kleinen Südlondoner Label, zu tun haben. Und was da alles gerade so passiert, das ist sehr, sehr fantastisch und lohnt sich besprochen zu werden. Das dürft ihr dann beim nächsten Mal hören. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, @Track17Podcast sind wir auf Instagram und Twitter. Uns gibt's auf Facebook als Track17Podcast. Den guten Albert gibt's bei Instagram und Twitter als @TheTheAlbert. Das hat sich nicht geändert.
Nö.
Und mich gibt's als @Christopher.gif auf Twitter und Instagram. Und ihr dürft auch gerne den neuen Musikexpress lesen, der gerade rausgekommen ist. David Bowie ist auf dem Cover. Mhm. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
Tschüss.